herzlich zu unserer 18. Folge von Let's Talk About Sexism. Ich bin Malin.
Und ich bin Amanda.
Und wir haben natürlich heute wieder ganz tolle Themen für euch. Aber wir starten mit einer von unseren Kategorien, nämlich mit dem feministischen Fauxpas. Amanda, was ist dir passiert?
Ich habe festgestellt bei mir selber, dass ich nicht gerne Frauenstimmen zulasse. Oder weniger gerne als Männer.
Das ist ja eine super Offenbarung für einen Podcast mit zwei Frauen.
Ja, ich habe einfach gemerkt, ich lasse mega wenig Podcasts, wo Frauen sind. Und wenn, dann bin ich extrem heikel, wie sie tönen. Mhm. Und ich bin dann dem ein bisschen auf den Grund gegangen, aber nur ein bisschen. Und anscheinend geht das ganz, ganz vielen Leuten, oder eigentlich in Grossteilen so. Und zwar, weil Menschen mit dunkleren und tieferen Stimmen hat man irgendwie mit mehr Vertrauen drin. Und dass man denkt, dass es davon kommt, dass je älter man wird, desto tiefer werden die Stimmen und desto weiser ist man. Mehr Erfahrung hat man.
Okay.
Ja, man kann jetzt vielleicht auch sich hinterfragen, ob das auch irgendwie daran liegt, dass man schon wahrscheinlich fast immer Männer mehr gehört reden und sich darum einfach gewöhnt ist, Männer zuzulassen und es darum vielleicht ein bisschen schwieriger findet.
Ja, Männer in Positionen, die Autorität haben, oder? Also politisch oder irgendwie Lehrerin, oder Lehrer jetzt in dem Fall. Ja, dass man sich gewöhnt ist, von denen das anzunehmen.
Ja, voll. Und ich habe wirklich gemerkt, auch wenn Männer ein bisschen dümmer reden, ein von unseren Podcasts, den wir beide gerne hören, der eine von diesen drei, der redet auch plötzlich zwischendurch komisch. Und ich weiss einfach genau, sobald eine Frau so blöd wird tönen zwischendurch, hat die schon Mühe. Und das ist ja, nicht so mega cool von mir.
Ja. Ich kenne es ein bisschen. Ich höre relativ viel True Crime. Darum, ich höre, glaube mehr Frauen. Aber bei meinem Duo hat es auch eine, die ich weniger gerne höre. Und wenn sie einen Fall vorstellt, denke ich, ja, okay. Also ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, apropos Stimme, ich bin relativ verkältet. Ihr hört es wahrscheinlich. Bitte verzeiht das. Wenn ich ein bisschen nasal töne.
Ja, noch, es ist wie es ist.
Mein Fauxpas war mit dir. Und ich habe es dir sogar gesagt. Aber ich glaube, darauf kommst du nicht. Hättest du auch nicht können. Wir sind zusammen an einem feministischen Theater. Mega cool. Das heisst Stimmt. Mit der Sibylle Eberli und der Stefanie Grob. Wir sind das in Zürich schauen. Und es ist wirklich ein cooles Theater. Sie sind recht viele Fakten, die wir auch schon angeschnitten haben, und sie aufnehmen. Also wenn ihr noch irgendwie Gemeinheit habt, ich weiß gar nicht, ob sie noch weitere Auftrittsorte haben, aber dann gehen sie schauen.
Ja, das ist aber eine fette Empfehlung. Es war mega lustig gewesen, ja. Tragisch und lustig und
genau.
Zum Rühlen. Und
nehmen auch Männer mit.
Unbedingt.
Ja. Das ist ja für die spannend, ja.
Wir sind fast die Jüngsten im ganzen
Leben. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Das ist vielleicht wegen Sursee.
Wow.
Gut, aber mein Fauxpas, ich habe an diesem Tag mein Lieblings-BH, das haben ja alle Frauen, habe ich den nicht anlegen, weil der war in der Wäsche. Und mein Lieblings-BH hat aber das Körbli und mein zweiter Lieblings-BH hat kein Körbli, es ist nur so Stoff. Und ich habe gewusst, es wird relativ kalt und ich war auch dort schon verkältet. Und ich habe gedacht, ich nehme noch einen Schal mit, weil ich möchte nicht, dass meine Nippel sehen, wenn ich kalt habe. Es ist mir völlig klar, dass das einfach sozialisiert ist, dass das irgendwie, oder ja, ich kann nicht wollen, dass die Leute draufstarren. Oder es ist mir einfach, es wäre mir unangenehm gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme den Schal noch mit, also A für den Hals, aber B schon auch, dass ich etwas habe, um es zu verdecken, falls es in dem Theatersaal kalt ist oder falls ich nachher kalt habe, im Zug oder wo auch immer. Und ich habe schon gefunden, es ist ein Fauxpas, ich müsste drüber stehen können, aber irgendwie kann ich es noch nicht.
Das kann ich im Fall mega gut nachvollziehen, weil ich habe ja gar nicht gerne BHs mit Körbchen oder auch mit
Bügel.
Mit Bügel, genau. Und als ich in der Anfangsphase quasi zu BHs gewechselt habe, zu einfach Stoff-BHs, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich daran zu gewöhnen und nicht das Gefühl haben, andere schauen, weil es macht es eigentlich niemand.
Schon?
Ja, also es hat vielleicht mal kurz ein Bemerken und dann schaut man wieder weg. Man ist ja selber auch peinlich berührt. Oder?
Ja.
Die wenigsten starren nachher wirklich her. Ja, das ist wirklich eine Sache. Mittlerweile habe ich einfach Tops an und gebe einen Fick drauf, aber es ist schon ein Weg.
Ja. Von dem passt ja gerade in unsere erste Kategorie, den Alltagssexismus.
Yay!
Anfange ich an. Also, ich habe einen anderen Podcast gehört, auch eben einen True Crime, habe ich ja schon gesagt, wo es irgendwie über... Was ist es um was gegangen? Genau, es ist um ErbschleicherInnen gegangen und trotz... Also, das mal ab gesehen davon, haben sie dann noch eine Statistik erzählt, wo der sogenannte Gender Gift Gap darstellt. Ich weiß nicht, ob du auf dem schon mal gehört hast. Ich nicht.
Ich auch nicht.
Und der besagt, oder der Statistik ist festgehalten, jedenfalls in Deutschland, ich nehme an, in der Schweiz werden die Zahlen gleich sein, oder ähnlich, dass Frauen 37% weniger Schenkungen bekommen. Also nicht weniger Schenkungen in der Anzahl, sondern weniger Geld geschenkt.
Mhm.
Und 13% weniger Erbschaft.
Okay.
Und das ist einfach aus... Das entsteht aus irgendwie, ich weiß doch auch nicht, einer wilden Tradition, dass man am Sohn oder den Söhnen vielleicht auch gleich noch mehr vererbt oder noch das Haus schenkt oder was auch immer. Aber das sind ja schon recht hohe Zahlen und das ist ja dann auch wieder fürs Einkommen, also für deine eigene finanzielle
Abhängigkeit.
Ja, voll, ist das mega wichtig, weil eben Erben ist gerade in der Schweiz ja ein extremer Faktor und ja, 13% finde ich auch noch krass.
Ja, vor allem, wenn es dann auch um ein Haus geht oder eine Wohnung, wo dann wirklich ja eigentlich auch wieder eine Geldanlage ist und dann im Notfall kannst du davon zehren und das ist schon eine rechte Sicherheits, das, ja, Sicherheitsbedürfnis kann decken. Krass. Ich weiss, dass es bei Bauern traditionell immer noch so ist, dass eigentlich der Hof, also in der Schweiz, dass der Hof eigentlich einen Mann geben wird, wenn es einen Sohn hat.
Ja.
Meistens.
Wird anscheinend noch in anderen Familien so gekannt haben.
Ja, krass. Scheiße.
Ja. Du hast ja zum Glück noch Schwestern.
Ja, zum Glück noch Schwestern. Mich kann niemand mein Erbe wegnehmen. Aber ja, spannendes Thema in einer Folge von Erbschleicherei. Gut, ja, mein Thema ist Lohndiskriminierung. Und zwar Alltagssexismus darum, weil wir ein mir näher Mensch, wo wir über seinen und meinen Beruf geredet haben, gesagt hat, Augen auf bei der Berufswahl. Und da musste ich ihm einfach mal sagen, dass es im Fall einfach... Also er schafft in der IT und die verdienen ja ehrlich gesagt sehr, sehr viel Geld dafür, dass sie vielleicht nicht ganz so körperlich und geistig anspruchsvolle Arbeit machen. Oder meint psychisch vielleicht nicht geistig, aber psychisch anspruchsvolle Arbeit machen. Und ja, zum Beispiel meine als Gewerkschaftssekretärin körperlich jetzt auch nicht, sind wir ehrlich, aber psychisch zum Teil schon. Also ich bin zum Teil mit Fällen konfrontiert, die im Fall nicht so einfach sind. Und das muss man dann auch irgendwie wieder können verarbeiten. Und verdienen sehr viel weniger. Ja, und dann habe ich gedacht, wäre eigentlich gerade super, um mal über Lohndiskriminierung zu reden, weil das haben wir nämlich noch nie gemacht. Auch weil ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gestrappt habe davor, dass mich da reinzulesen, weil ich so ein trockenes und dummes Argument finde rund um Feminismus. Aber es ist eben, oder dumm ist eine blöde Wortauswahl, aber es ist einfach extrem wichtig. Ja. Wenn wir es ja vorhin auch schon gehabt haben über die finanzielle Sicherheit, eine Lohngleichheit ist mindestens genauso wichtig, wenn es um das Thema geht. Darum habe ich gedacht, ich recherchiere mal wieder. Ich habe Google gezückt. Ich habe Google gezückt und gedacht, ich gebe euch jetzt erstmal einen kleinen Recap, sagen wir so, von eigentlich nochmal zum Thema Gleichstellung in der Schweiz. Also 1848 ist ja die moderne Schweiz, wie wir sie kennen, entstanden und dort ist im Gesetz gestanden, alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, aber der Ehemann ist das Haupt der Familie und die Frau steht im Manne mit Rat und Tat zur Seite und hat das Haus zu führen. So. Dann 1971 haben wir endlich das Frauenstimm- und Wahlrecht erreicht. Dann aber erst 1981, also 10 Jahre später, ist der Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung aufgenommen worden, Artikel 4 Absatz 2. Und zwar steht dort, Männer und Frauen sind in der Schweiz gleichberechtigt. Also das ist nochmal 10 Jahre länger gegangen. Und dann 1996 ist endlich das Gleichstellungsgesetz verabschiedet oder wurde oder in Kraft treten. Und das verbietet Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Geschlecht, insbesondere bei Beförderungen, Entlöhnungen und Arbeitsbedingungen. Und das habe ich jetzt auch erzählt, auch um nochmal zu sagen, das Problem ist systemisch. Weil vor das, also man hat, also der Ehemann hat in einer Frau können verbieten, noch arbeiten. Meine Grossmutter zwar in Holland, aber die hat es erlebt, dass sie einfach gekündigt worden ist, als sie verheiratet, also was sie geheiratet hat. Oder? Und das war gang und gäbe. Und dann ist ja klar, dass du nicht eine Karriere hast aufbauen und Geld verdienen. Und das hat Auswirkungen bis heute. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich da einfach noch mehr erzählen soll. Ob du schon ein bisschen reingrätschen
willst. Ja, vielleicht passt es eigentlich ganz gut. Ich habe das Thema ein bisschen von einem anderen Blickwinkel angeschaut. Und auch ein bisschen geschaut, ja, also wie haben sich Berufsfelder entwickelt. Und ich habe drei spannende gefunden, wo eigentlich früher Frauenarbeit war, Frauensache. Und nachher ist eigentlich immer das Gleiche passiert, es ist professionalisiert worden, also es ist erkannt worden, ah, okay, mit dem kann man Geld verdienen. Und dann ist es zu einer Männerdomäne geworden. Also dann sind die Frauen einfach rausgeschoben worden. Das eine liegt mir natürlich nahe mit einem Brauer als Mann, ist das Brauen. Das war nämlich 700 Jahre eine Frauentätigkeit, eine reine Frauentätigkeit. Das hat einfach im Haushalt dazugehört, weil Brotbacken hat man einmal in der Woche einfach gebraut. Und darum sind zum Beispiel auch alle, oder viele Brau- oder Biergöttinnen sind weiblich, also die Ninkasi bei den Sumerern oder Tenenit bei den Ägyptern. Und in Finnland gibt es die Osmotar, also das sind eigentlich alles Frauen, weil eben Bier ist Frauensache gewesen.
Also kurz, ist das Frauensache gewesen, weil man das Wasser hat müssen irgendwie sauber machen oder reinmachen, damit es...
Ja, es hat schon, also Bier... Zum einen wegen dem Wasser, das ist glaube ich ein bisschen ein Mythos, das müsst ihr aber nochmal recherchieren. Weil viele haben ja auf dem Land gelebt und hatten irgendeine Quelle, wo du jetzt nicht hast müssen,
ja, okay,
das abkochen unbedingt. Aber Bier war ja auch ein Nahrungsmittel, also flüssige Nahrung. Der Alkoholgehalt war ja viel kleiner als das, was wir jetzt heute haben. Darum hast du schon mal einen Liter trinken, ohne dass du nachher gerade besoffen warst.
Okay, ja.
So auf dem Feld, wenn du schnell hast müssen, Energie haben, hat ja recht viele Kalorien. Genau. Und nachher ist es aber zu den Klostern gekommen, also bei den Klostern mussten die Männer das erste Mal selber brauen, weil es halt nur Männer waren. Und dann haben sie gemerkt, aha, da besteht Interesse von anderen Leuten, uns das Bier abzukaufen. Und dann ja, ist es schrittweise dann nachher aus dem Haushalt rausgenommen worden und eben zur Männersache geworden. Und das ist ja auch heute noch, ich habe leider keine Zahlen gefunden, wie viele Frauen in der Brauereibranche sind, aber ich meine, schon nur Bier trinken ist ja immer noch ein bisschen ein Männerding. Ja. Dann das zweite ist das Kochen. Das ist auch eine traditionell klare Frauenarbeit. Und trotzdem sind nur... Oder willst du mal schätzen? Wir können ein bisschen anfangen zu schätzen.
Okay.
Wie viele von den über 2000 Michelin-Star-Restaurants, also die, die irgendwie getestet worden sind, weltweit, wie viele sind von Frauen geführt? Prozent.
Prozent? Ich sage 9%.
Es sind 6.
Wow. 6. Und die hat eigentlich vielleicht schiesse ich ein bisschen tief, ja, aber 6% ja, von der... Oh,
das ziehe ich. Das heisst, auch da, sobald es professionell wird, sobald es halt irgendwie eben auch ein gewisses elitäres Level erreicht, ist es Männersache.
Und ich habe sobald bisschen, Geld damit zu
verdienen, ja, ja, ist. Natürlich, ja, natürlich. Ja. Ich habe dann ein bisschen gelesen, mögliche Gründe, und das sind so recht klischeehafte Gründe, also so ein bisschen... Ja, es ist ein sehr stressiges Umfeld, ein rauer Umgangston, ist so, ja, sorry.
Also, ja, du kannst selber in deiner Küche entscheiden, wie geredet wird mit
dem. Das, und es heisst ja nicht, dass Frauen mit dem nicht umgehen können. Also, wir sind genauso stressresistent wie andere und wir gehen ja nicht gleich brüllen, wenn es mal ein bisschen rauer wird. Also, ja. Und eben, wie du sagst, vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit, als sich ablaufen, vielleicht kann man da ja eine andere Kommunikation finden. Und nachher dann irgendwie ein Argument wie, ja, es ist halt nicht vereinbar mit der Familie. Und sie sagen, ja, warum muss die Frau die Vereinbarkeit schaffen und nicht der Mann? Darum, ja, all die Argumente haben für mich überhaupt nicht gezogen. Ja. Und das Dritte sind Kleider. Also ich meine auch das Nähen und Lismen und was auch immer, dass man da früher noch alles gemacht hat, Frauensache gewesen. Und auch heute geben Frauen doppelt so viel bis dreifach so viel für Moden aus als Männer. Und in den USA sind 85% von denen, die irgendwie Fashion-Abschluss machen, also ein Master in Fashion, sind immer noch 85% weiblich. Aber in den Top 50 Modeunternehmen sind gerade mal 14% von der Führungskräfte weiblich. Also es ist einfach wieder so das typische, ja, unten rein schafft man es als Frau, aber nachher kommst du irgendwann an das berühmte...
Die gläserne Decke.
Genau. Und dann kommst du einfach nicht mehr weiter. Obwohl du eigentlich ein Produkt schaffst, also ganz geil, gestern in der Recherche, ist eine Marke aufgeploppt aus der UK, wo im Verwaltungsrat und in der obersten Führung sind keine einzige Frau. Und der Brand heisst aber Mother Love. Also ich nehme an, das ist irgendwie Umstandsmode, oh, Stillmode. Das ist so okay, geil. Von Männern konzipiert und geführt, eigentlich für Frauen.
Ja, ja, die wissen natürlich am besten, was wir brauchen.
Ja, ja.
Auch in der Mutterschaft.
Das absolut.
Ja.
Ja. Ja. Genau, das sind jetzt die Bereiche, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Auch eben historisch, wie du ja jetzt auch schon aufgeführt hast. Aber wie ist es denn heute mit dieser Lohngleichheit?
Also, in der Schweiz ist es aktuell so, und das sind wirklich ganz aktuelle Zahlen, die ich vom Bundesamt für Statistik gezogen habe, die erstellt worden sind vom Eidgenössischen Departement für Gleichstellung, heisst es, glaube ich. Das haben wir nicht aufgeschrieben, ich denke, ich weiss das sicher noch. Ja, wenn es falsch ist, tut es mir leid. Und zwar ist die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau, und sorry, die Statistiken sind halt binär, da kann man jetzt leider nicht so viel daran machen von unserer Seite her, 18% weniger Lohn, das sind 1500 Franken pro Monat, haben die Frauen. Mhm. Im öffentlichen Sektor sind es 15,1%, also ein bisschen weniger, und im privaten Sektor sind es 19,5%. Also auch da, wenn du im öffentlichen Sektor arbeitest, also in der Verwaltung oder irgendetwas, Kanton, Bund, bla, ist es weniger schlimm als im privaten Sektor.
Ja, dort hast du halt oft Lohnstufen, oder, wo irgendwie nach Erfahrung und so eingestuft wirst.
Wo es weniger,
weniger arbiträr ist als im Privatsektor, wo du einfach mal kannst verhandeln.
Ja. Genau, aber auch dort gibt es die Diskriminierung, weil es halt dann doch auch noch einen Verhandlungsspielraum gibt, oder wenn das Budget nicht hoch genug ist, um allen eine Lohnerhöhung zu geben, dann sind halt die, die am politischen Schreien, immer noch die, die profitieren. Das sehe ich auch im Berufsalltag. Und das sind dann halt einfach tendenziell Männer.
Ja, leider. Ja, weil sie halt so sozialisiert werden, immer noch, ja.
Zum Teil, ja, genau. Und unerklärt von dem Lohnunterschied sind jetzt im öffentlichen Sektor 7%, das sind 642 Franken im Monat, und im privaten 8,1%, das sind 724 Franken. Und jetzt gehe ich kurz darauf ein, was erklärter Lohnunterschied ist und was unerklärter Lohnunterschied ist. Unerklärt ist eigentlich ganz einfach. Das ist der, wo du wirklich einfach objektiv nicht kannst sagen, warum als dort Löhne unterschiedlich sind. Mhm. Weil sie einfach von den Anforderungen her, von der Stellung her und von der Erfahrung her eigentlich gleich viel sollten verdienen, aber das machen sie nicht. Dann gibt es den erklärten Lohnunterschied, und der wird unterschieden. Also der wird erklärt damit, dass Beruf, eben, zum Teil Frauenberuf oder Männerberuf, halt höher oder weniger bekommt. Dann Branche, auch dort geht es gleich hin, oder? Sobald es irgendwie darum geht, dass für Leute gesorgt wird oder eigentlich nicht Geld daraus gemacht wird, wie zum Beispiel in den Heimen oder im Gesundheitswesen. Also Gesundheitswesen, ich sage jetzt Spitäler und so.
Ja.
Dann ist wieder weniger Geld um, und dann, oder dort gibt es halt den erklärten Lohn, weil es halt unterschiedlich gewichtet wird. Wenn natürlich eine andere Ausbildung um ist, das ist klar. Oder wenn natürlich eine berufliche Stellung noch mitspielt. Oder? Jetzt ist es aber natürlich so, dass Frauen natürlich öfters in diesen frauentypischen Berufen tätig sind. Frauen sind aber auch zum Beispiel öfters in Teilzeitarbeit tätig und haben so weniger Beförderungen. Und sind dann wieder in dem erklärten Lohnunterschied drin, wo ja dann eigentlich legitim ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber natürlich trotzdem nicht fair. Und dann gibt es noch den Müttermalus und den Väterbonus.
Mhm.
Und zwar, wenn Eltern werden, dann werden Mütter eher dafür bestraft, dass sie haben, sie müssen reduzieren, weil für Männer es halt einfach tatsächlich immer noch weniger möglich ist. Plus, sie reduzieren eher, weil der Mann halt auch mehr verdient, tendenziell. Mhm. Und ein Vater bekommt eher einen Bonus, weil er muss ja jetzt für die Familie sorgen und bekommt vielleicht auch eine Beförderung, weil dann muss ich jetzt mehr Geld haben.
Ja. Ich meine, ich glaube, ich habe das mal aufgenommen als Alltagssexismus, wo ja mein Mann gesagt worden ist, es sei toll, dass er sich auf eine Prozentstelle bewirbt als Vater, dass er da auch Verantwortung übernimmt. Was man ja einer Frau nie wird so als Kompliment aussprechen.
Ja.
Oder?
Das wird von dir erwartet als Frau.
Ja. Das ist bescheuert.
Genau. Was ich auch noch spannend gefunden habe jetzt in dem Thema Frauenberuf, ist gsi, ab 60% Frauenanteil leiden kälter.
Okay.
Und das ist bewiesen. Das ist das heisst Entwertungstheorie. Mhm. Das ist in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz untersucht worden von einem Forscherteam, im Sozialbereich forscht. Und da sind eben klassische Beispiele KellnerInnen, Coiffeusen, auch früher Männerberuf gewesen, ApothekerInnen, Verkäufer, Grundschullehrpersonen und KinderärztInnen. Mhm. Also dort, sobald, ich wiederhole es einfach nochmal, sobald mehr als 60% Frauen in diesen Berufen arbeiten, werden die Löhne tiefer. Und spannenderweise aber nicht unbedingt die von den Männern, sondern tendenziell eher die von den Frauen.
Ja.
Weil die haben dann auch noch Zahlen angeschaut, jetzt von Westdeutschland, wo das erhoben worden ist, wie die Löhne sich entwickelt haben. Und es ist einfach, wir können wirklich feststellen, dass die Löhne der Frauen dann tendenziell nicht besser sind, nur weil sie in einem Männerberuf arbeiten. Mhm. Also auch der Mythos von, geh einfach in einem Männerberuf arbeiten und du wirst einen guten Lohn haben, geht für Frauen leider einfach auch nicht auf. Genau. Da ein klassisches Beispiel, das du gerade noch nicht erwähnt hast, ist das Programmieren. Mhm. Wo zwar früher ein Frauenberuf war und sobald eigentlich Geld drin war, ist es zu einem Männerberuf geworden. Und auch dort finden sie deine Frau weniger.
Ja, ich habe mir da auch ein bisschen aufgeschrieben, eben im Tech-Bereich. Eben bis 1970er Jahre war das eigentlich ein weiblicher Bereich gewesen, aber mir hat das nicht irgendwie, keine Ahnung, Programmieren oder Informatik genannt oder Tech irgendwie, sondern das sind dann Sekretärinnen-ähnliche Aufgaben gewesen. Also die ganze, klar, im Zweiten Weltkrieg, die Geschichte kennen wir von denen, die den Code dekodiert haben im Park Bletchley in Großbritannien zum Beispiel oder auch in den USA. Das sind ja eigentlich alles Frauen gewesen. Und Männer ja oft an der Front gewesen sind, aber auch Mondlandung, Hidden Figures haben wir ja auch hoffentlich alle gesehen. Und dann, wie du gesagt hast, ist das irgendwie in einem Männerberuf, ist ein Männerberuf daraus entstanden. Zum einen, weil man es hat man es mehr pushen, man hat mehr Geld wollen verdienen und hat gedacht, für das braucht es Männer. Und sobald das passiert ist, ist natürlich der Lohn auf und die Jobtitel sind besser geworden. Also es hat dann nicht mehr geheißen, Sekretärin ähnliche Aufgaben, sondern es ist dann eben Programmieren wird oder was
Also das Ding ist ja, es wird ja oft argumentiert bei Frauenberuf, dass du dann weniger Verantwortung hast oder wahrscheinlich vor allem weniger monetäre Verantwortung und nicht unbedingt bei Personen, weil eben so klassische Frauenberufe sind ja oft auch solche, wo du kranke Personen pflegst oder Personen mit einer Behinderung oder sonstigen Einschränkungen oder einfach alte Personen. Oder. Und da ist sehr viel Verantwortung. Wenn du ein falsches Medikament richtest, kann das recht heftige Konsequenzen haben, aber das ist dann irgendwie nicht...
Ja, das. Also zum einen die Arbeit an sich, aber ich finde dort auch extrem. Du musst sozial so wach sein gegenüber diesen Menschen, weil die Menschen sind alle, sobald du jemanden brauchst, der dich pflegt, bist du angewiesen auf die Person und bist vielleicht extrem verletzlich. Und wenn dort irgendwie dann ein falsches Wort kommt, kommt das so viel härter an oder kann das so viel mehr zerstören, als wenn es irgendwie im Büroumfeld passiert.
Ja.
Oder? Also du musst ständig schauen, was sagst, was machst. Also du bist hochspannig, oder? Eigentlich ständig. Mhm. Und dort finde ich es auch spannend, aber da habe ich jetzt keine Zahl rausgesucht, aber Pflegepersonal, vielleicht hast du das, ist ja oft weiblich. Also eben, wie heisst das? Früher Krankenschwester.
Pflegefachperson.
Genau. Das sind ja oft weibliche Personen. Und nachher aber ÄrztInnen sind wahrscheinlich primär männlich. So vom Gefühl her. Ich habe jetzt da keine Statistik.
Es gibt, glaube ich, nur spannenderweise bei den KinderärztInnen mehr ÄrztInnen.
Ah ja.
Oder zum Beispiel jetzt aber Chirurgen sind eher männlich.
Ja.
Ja.
Eben auch das, also sobald es wieder in einen auch höher gezahlten Beruf geht und eben eine Karrierestufe weiter, sage ich jetzt mal, nicht ohne zu entwerten, möchte überhaupt nicht, ist es wieder männlich, ja.
Ja, es ist wirklich krass, wie die Männer sich dann auch eben wahrscheinlich wieder durch den Väterbonus halt dann auch wieder irgendwie besser aufschaffen können, oder weil sie halt einfach ernster genommen werden auch von den Oder weil einfach in den richtigen Positionen auch wieder Männer hocken, ja. Und dann halt vielleicht auch wieder einfach Väter befunden oder Männer befunden. Es ist wirklich einfach...
Ja.
Eben, du hast ja zum einen die systemische Ungleichheit und auch die gesellschaftliche, die wirklich aus dieser Geschichte rauskommt, dass Frauen halt einfach sehr, sehr lange nicht haben können dürfen mitreden.
Mhm.
Und darum habe ich am Anfang auch die Zahlen noch mal gebracht, seit wie lange als wir überhaupt dürfen mitreden.
Ja.
Das ist mir wichtig gewesen. Was ich da noch gefunden habe, es gibt jetzt Leute, die den Comparable Worth Index entwickelt haben. Da geht es darum, dass eigentlich das Ziel ist, dass wenn ein vergleichbares Wissen, psychische und physische Anforderungen sind, dass sie dann eigentlich über die Branche hinweg sollten, und über die Berufsgattung hinweg sollten, gleich verdienen.
Ja.
Und ich habe da möchte ich vielleicht gerade noch sagen, zum Beispiel, wenn du in einem Heim arbeitest, ist es auch körperlich anstrengend, ja. Weil du zum Teil Kind musst festheben oder auch Erwachsene.
Ja.
Und es ist auch körperlich gefährlich. Auch ein Beispiel, das ich gerade mitbekommen habe in meinem beruflichen Kontext, dass gewisse Patientinnen, die zum Beispiel dement sind, gewalttätig werden.
Ja.
Und das kann extrem gefährlich sein. Also ich kenne von einer Person, dass sie den Arm gebrochen hat und eigentlich recht Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist, weil relativ schnell irgendjemand zu uns reingekommen ist. Also es ist wirklich auch gefährlich für die Leute zum Teil.
Ja.
Aber zurück zu dem Index. Ich habe nämlich dann gedacht, okay, ich tue mal den Schweizerischen Gewerkschaftsbund Lohnrechner anwenden. Ich habe dann geschaut, wie viel eine Produktionsleitung in der Lebensmittelindustrie verdient. Ja, ich habe für das Alter genommen 28 mit 8 Jahren Berufserfahrung und 40 Stunden.
Mhm.
Und ich habe das Gleiche gemacht bei einer Pflegefachperson im Altersheim oder Behindertenheim mit den gleichen Anforderungen. Der in der Lebensmittelindustrie verdient 6'120 Franken und die andere Person 6'080.
Mhm.
Also schon dort hast du einen Gap.
Mhm.
Obwohl ich wage zu behaupten, dass eine Pflege anstrengender ist körperlich als eine Leitungsfunktion in der Lebensmittelindustrie.
Ja.
So.
Augen auf bei der
Berufswahl. Augen auf bei der Berufswahl. Und darum, ich hätte das so hässlich gemacht, weil das eigentlich eine aufgeklärte Person ist, wo auch sich als feministisch würde bezeichnen und dann einfach so etwas rauslässt, weil das einfach so ein Satz ist, den man mal so
sieht.
Und dann ich diskutieren und sagen, hey, ich kann nichts dafür, dass die Gesellschaft meinen Beruf nicht gleich wertschätzt und vergütet wie deine.
Ja, also Berufe, die eben von mindestens 6% Frauen ausgeführt werden, weniger wertvoll empfindet als männlich dominierte Berufe. Ja.
Und das ist einfach überhaupt nicht fair.
Nein.
Und irgendjemand muss ja das auch machen. Das bringt ja nichts mehr nachher. Also auch das ist ja schon unfair. Erstens mal, also jetzt mal einfach, wenn wir davon abgesehen, dass ich ja gerne vielleicht einen Beruf mache, der mir gefällt und so. Wenn wir einfach alle würden nur noch einen Job machen wollen, der Geld bringt.
Ja.
Und mal angenommen, dass wir sogar, was wir jetzt gesehen haben, nicht funktioniert, aber wo es funktionieren würde. Ja, irgendjemand muss ja den Job dann gleich machen. Also es ist...
Ah, für das sind wir die Migranten am Land.
Ah, das sind ja keine Menschen, sorry.
Nein, ist es so, ja.
Ja, es ist einfach tragisch und ich finde es so... Das sind auch so Sachen, die man regelmäßig hört, wo man dann vielleicht nicht so ganz, wo man weiss, okay, das ist irgendwie unfair, aber man kann es nicht so richtig in Kräfte. Und darum ist es mir auch wichtig, sich mal darauf eingehen.
Und ich meine, wir haben in den letzten 4 Jahren ja sehr gut können sehen, okay, welche Berufe sind systemrelevant.
Ja.
Das haben wir ja alle auf dem Papier zugeschrieben bekommen. Also alle, die in Kurzarbeit sind und haben müssen in Kurzarbeit sind, nicht systemrelevant. Und das würde ich jetzt mal behaupten, sind wahrscheinlich primär männerdominierte Berufe. Sage ich jetzt einfach mal so. Also die ganzen Büroberufe sind die meisten nicht systemrelevant.
Ja.
Aber Pflegende zum Beispiel sehr wohl.
Ja, ja, Pflegende.
Oder Verkäuferinnen.
Genau,
ja.
Würde ich sagen. Detailhandel, also Lebensmitteldetailhandel.
Ja. Ja, ja.
Ich habe noch etwas, was ich auch noch gesehen habe. Und dann bin ich fertig mit Lohnungleichheit. Das hat mich nämlich voll reingezogen. Das hat mir den Ärmel reingerissen. Und ich tue euch auch gerne die Links alle, ich soll es Malin schicken, dass sie in die Show
Notes packen. Ich kann vergessen, die Show Notes packen.
Weil die sind wirklich spannend und ich hätte noch viel mehr erzählen, aber man kann dort wirklich gut ein bisschen browsen und schauen, was es auch über das Eidgenössische Departement für Gleichstellung hat. eine enorm spannende Studie und auch Theorien, wie man zum Beispiel die Löhne könnte besser machen, sodass sie transparenter sind und einfach weniger Möglichkeit bieten, zum Leute zu diskriminieren. Ja. So. Aber ja, ein Ding ist noch eine Studie aus München, wo 1600 Personen haben dürfen 240 Fälle anschauen, wo ihnen einfach gesagt worden ist, einfach eine fiktive Beschäftigte, also sie haben eigentlich fiktive Beschäftigte müssen, oder einen fiktiven Beschäftigten müssen bewerten.
Ja.
Und ob der Lohn fair ist. So, ja. Das haben sie müssen anschauen. Und sie haben natürlich dort extra auch Frauen und Männer eingebaut, die genau die gleichen Anforderungen erfüllen und so weiter und auch den gleichen Lohn haben. Und dort ist einfach festgestellt worden, dass bei Frauen das Gehalt tendenziell zu hoch bewertet worden ist und bei Männern haben sie gefunden, es ist fair. Und es ist schlimmer geworden, je höher qualifiziert als die Beschäftigten sind oder die Arbeitnehmer.
Ja.
Und das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Es ist ein gesellschaftliches Problem.
Ja.
Und ich würde es gerne mit dem Zitat enden von der Lucia Lanfranconi, wo wir ja auch mal einen Kurs zu Lohnverhandlungen machen.
Ja.
Und sie hat gesagt, in einem Film, wo sie selber mitproduziert hat, erst wenn Mann und Frau gleich viel verdienen, können sie auch völlig frei entscheiden, wer arbeitet und wer zu den Kindern schaut. Und dann sind wir erst richtig gleichberechtigt.
Mhm. Ja, das ist so. Ja, ein Thema, das uns alle betrifft. Ein zahlenlastiges Thema, aber nichtsdestotrotz mega spannend.
Und darum, vor allem darum sehr, sehr wichtig.
Ja. Oder? Ja. Aber jetzt beenden wir das wie immer mit etwas etwas leichter, nämlich mit einem Aufsteller.
Falls ihr überhaupt noch da seid. Falls ihr noch gar falls ihr nicht schon gefunden habt. Oh nein, oh Lohn. Nicht noch in meiner Freizeit.
Ja, aber du hast ja noch einen Aufsteller, oder?
Genau, ich habe noch einen Aufsteller, der eigentlich auch gerade dazu passt. Und zwar auch einen, der wieder ein bisschen hässig macht, aber sorry. Und zwar hat die Oberärztin oder ehemalige Oberärztin, ich weiß gar nicht, ob sie wieder ist, Nathalie Urweiler, das Berner Inselspital wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verklagt und Recht bekommen. Das habe ich mega cool gefunden, weil sie bezieht sich da auf das Gleichstellungsgesetz, das ja 1996 reinkam. Und sie ist die erste, die so einen Fall gewonnen hat vor Gericht. Cool. Und es könnte, leider zieht das Inselspital noch mal weiter, weil sie Arschlöcher sind. Ja, ich habe es gesagt, ich stehe dazu. Aber es ist trotzdem ein richtungsweisender Fall. Wie genau, weil auf das Gleichstellungsgesetz kann man sich eigentlich, man könnte sehr viel mehr Fälle vor das Gericht ziehen, aber weil es keine Präzedenzfälle gibt, also Fälle, wo man sich darauf beziehen kann oder darauf berufen kann, wird es oft nicht gemacht, weil man nicht so genau abschätzen kann, ob es sich wirklich lohnt oder nicht, um da dagegen anzugehen.
Und sie hat wegen Lohn sich beklagt oder etwas anderes?
Verschiedenes. Also zum einen hat sie ist wirklich eine von denen gewesen, wo eigentlich erfolgsversprechendste war, so im Vergleich zu den anderen, die in ihrem Feld gearbeitet haben. Sie hat aber zum einen keine Boni bekommen und ihre männlichen Kollegen aber schon. Mhm. Das hat sie eingeklagt. Dann ist sie für Beförderungen nicht in Frage gekommen. Ja, und wo sie dann eben, also es sind verschiedene Ebenen in diesem Gerichtsfall, aber wo sie dann eben aufgrund von der Geburt von ihrem Kind auf 80% hat wollen reduzieren, ist das nicht gegangen. Und dann ist sie gekündigt worden. Mhm. Und für das hat sie eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie für das einfach die unrechtmäßige Kündigung eingeklagt und jetzt aber auch noch aufgrund von dem ganzen Rest auch noch auf Gleichstellungsgesetz sich beruht und hat dort Anklage
gereicht.
Und es ist auch cool, dass das endlich mal angegangen wird und es braucht. Sie sagt selber, sie sei nicht links und sie hat immer gemeint, mit harter Arbeit und mit Können und mit Disziplin und Plan kämen sie genau gleich viel über mit Männern. Und sie ist leider einfach nicht so.
Mhm.
Sie hat das müssen feststellen. Und es braucht mehr weiblich gelesene Personen, die voranschreiten und ihr das Recht einfordern. Und es ist hart und es müssen Leute sein, die privilegiert sind, so wie wir.
Und Kapazitäten.
Die Kapazitäten dazu haben. Aber es ist so wichtig, wenn wir dann einfach, auch jetzt ich in meinem Beruf, die Richtwerte haben, die wir uns danach können.
Mhm.
orientieren. Mhm. Genau, aber trotzdem ein Aufsteller.
Ja, ja voll.
Ich kann es noch einen. Mal schauen, was du für einen bringst, dann habe ich habe wirklich noch einen guten
Aufsteller. Ich habe auch drei. Ich habe gedacht, du bringst vielleicht den, den ich
jetzt bin. Ja, wir sind jetzt so lang.
Ja,
ich finde, du könntest auch zwei Aufsteller machen pro Person.
Also gut. Also ich habe, es geht auch ums Gesetz, es wird nicht weniger trocken, aber ganz einfach erklärt, ich muss es zurückblättern. Frankreich hat das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert.
Yay.
Und das ganz bewusst als Reaktion auf das, was in den USA passiert, mit dem Joe vs. Wade.
Wie heißt Roe vs.
Wade.
Genau,
so heisst es. Ja. Das haben wir ja auch besprochen, mal in einer Abtreibungsepisode. Ich weiß nicht, wie sie heisst. Ich finde sie sicher, wenn sich irgendwie etwas dazu geschrieben hat. Müttersein und Wünschelrute heisst sie, glaube ich. Muttersein und Wünschelrute. Ich glaube, es ist die.
Inzwischen hört es einfach ein
Fitz. Lass das mal
nochmal an.
Genau, aber der ist ja gekippt worden, der Entscheid. Und darum hat jetzt Frankreich oder die Versammlung, die Frankreich Volksversammlung, ganz bewusst entschieden, wir wollen es in der Verfassung. Weil sobald es in der Verfassung ist, ist es natürlich extrem schwierig, das wieder zu kippen. Und sie haben das extrem klar angenommen. Also 780 gegen 72 Stimmen. Das heisst, es muss wirklich politisch eigentlich durch fast alle Lager durch so klar gewesen sein. Ja, das habe ich wirklich sehr positiv empfunden, ein positives Signal. Und ausgesehen tut das, also es ist bis zu der 14. Woche ist legal und es wird sogar von der Krankenkasse gezahlt.
Hure geil.
Ja.
Ja, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben als Aufsteller. Ja.
Genau,
das ist schon. Das ist da zu Recht, denke ich, dass es vielleicht
eben geil.
Die Sendung zweite gewesen.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber wenn du willst, hast du Angst, dass du es das nächste Mal kennenhast?
Ja, oh, ich habe ja drei.
Ich finde, wir können jetzt absolut noch einen
Also ich habe noch ganz einen kurzen. Ich war am März mit meinem Mann und einem Kind und ich habe Blumenpost und Blumenstrauß und anscheinend an diesem Märzstand, eher mehr ein cooler Märzstand, ist es wie normal, dass wenn du ein Kind dabei hast, dass die noch Blumen bekommen.
Oh.
Und ich habe das so schön gefunden, dass sie auch Hendrik Blumen gegeben haben und dass sie das nicht irgendwie aufs Geschlecht beziehen, sondern einfach jedes Kind bekommt eine Blume. Und ich habe das mal irgendwie auf Instagram gesehen, dass die meisten Männer ja das erste Mal Blumen bekommen an ihrer Beerdigung.
Boah.
Ja, weil es halt einfach irgendwie nicht so gesellschaftlich norm ist, dass man Blumen schenkt einem Mann.
Hm.
Und darum habe ich es mega schön gefunden, dass er jetzt schon ein paar Mal hat dürfen, Tulpen gehen, sich aussuchen und so nicht erst an der Beerdigung Blumen bekommen.
Ah, sehr gut. Ja. Top.
Ja, hey, mit dem beenden wir. Ich glaube, sind wir lang. Ah, oh, nein, es geht.
Ah, das ist easy.
Das ist aushaltbar.
Das kann man schön, ich weiss auch nicht.
Während dem Kochen, das ist eine gute, 40 Minuten ist eine gute Kochzeit.
Oder? Das stimmt.
Ja. Also ich hoffe, es ist fein geworden. Ich wünsche einen guten.
Und ja, wer weiß, wie lange wir uns hören, aber eine gute Zeit bis dann.
Tschüss zusammen.